DW Menschen und Märkte.
Dieselgate Brüssel verliert die Geduld. Faktencheck, wie viel zahlt Deutschland in die EU-Kasse? Rätselraten, wann platzt die Immobilienblase in China? Und schließlich Steaks für die Welt. Argentinien will wieder Rindfleisch-Exportweltmeister werden. Das sind die Themen in unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Rolf Henkel. Schön, dass Sie zuhören. Die EU-Kommission erhöht im Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen den Druck auf die Autobauer. In einem Brandbrief an die Verkehrsminister der 28 EU-Staaten fordert sie die Stilllegung der betroffenen Autos, wenn sie bis Jahresende nicht umgerüstet sind. Die VW-Tochter Audi kündigte am Freitag an, bis zu 850.000 Dieselfahrzeuge mit einer neuen Software auszurüsten, um den gesundheitsgefährdenden Stickoxidausstoß zu senken. Aus Brüssel, Karin Bentsch.
Elżbieta Bieńkowska verliert die Geduld. Grund ist der Abgasskandal und die nachlässige Art, wie ihrer Ansicht nach Autohersteller und Mitgliedsländer damit umgehen. Deshalb hat die Industriekommissarin nun ein saftiges Schreiben an alle europäischen Verkehrsminister geschickt. Darin fordert Bieńkowska, dass alle manipulierten Autos spätestens bis Jahresende umgerüstet werden müssen. Geschieht das nicht, müssten sie im nächsten Jahr aus dem Verkehr gezogen werden. Europaweit sind noch immer Millionen abgasmanipulierter Autos auf den Straßen unterwegs. Verärgert ist die Industriekommissarin vor allem über Volkswagen. Sie habe Firmenchef Matthias Müller vor gut einem Monat aufgefordert, ihr detaillierte Angaben über den Stand der Rückrufaktion zuzuschicken. Bislang habe sie keine Antwort von Volkswagen bekommen. Auch die deutschen Aufsichtsbehörden stehen in der Kritik. Für die Zulassung neuer Fahrzeugtypen ist das Kraftfahrtbundesamt zuständig, das dem Bundesverkehrsministerium untersteht. Erst kürzlich hatte die Industriekommissarin der Aufsichtsbehörde Versagen vorgeworfen in der Abgasaffäre um Dieselfahrzeuge von Daimler. Es sei bestürzend, dass auch die neuen Verdachtsfälle bei Audi und Porsche nicht von den Aufsichtsbehörden entdeckt wurden. Staatsanwaltschaften hatten sie ermittelt. Kritik aus Deutschland weist die EU-Kommissarin zurück. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU sieht die Schuld am Abgasskandal in den laschen EU-Vorschriften. Die Rechtslage ist klar, kontert Bieńkowska. Abschalteinrichtungen sind verboten. Es sei normal, dass die Gesetzgebung nicht jede mögliche technische Situation genau beschreiben könne, meint Bieńkowska. Die Aufsichtsbehörden müssten einfach ihren Job machen. Die EU-Kommission versucht also weiter Druck auf Autoindustrie und Prüfstellen zu machen. Denn die Abgasaffäre ist ihrer Ansicht nach noch lange nicht vorbei.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Debatte angestoßen. Deutschland solle sich mehr an europäischen Investitionen beteiligen. Andere hielten dagegen, Deutschland zahle bereits genug, nämlich 30% der Investitionen aus dem europäischen Haushalt. So jedenfalls der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Ramsauer. Stimmt das eigentlich? Und was bedeutet der Brexit für den EU-Haushalt? Und wie sollen künftig mehr Projekte mit weniger Geld finanziert werden? Vera Wolfskämpf mit Antworten.
Deutschland trägt den größten Anteil der Mitgliedstaaten am EU-Haushalt. Aber mit 30% hat Peter Ramsauer ihn doch überschätzt. Das bestätigen gleich zwei Experten der EU. Alexander Winterstein, Sprecher der EU-Kommission für den Bereich Haushalt.
Die Bundesrepublik Deutschland bestreitet ungefähr 20% des europäischen Haushalts.
Und Ingeborg Gräßle, Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im Europäischen Parlament.
Deutschland zahlt 20% an der EU. In der Eurozone bezahlen wir 27%.
Also selbstbezogen auf die Staaten, die den Euro als Währung haben, wären 30% stark aufgerundet. Zudem ist das nicht der Nettobetrag. Kurz erklärt, 2015 hat Deutschland etwas mehr als 24 Milliarden Euro eingezahlt. Dann hat es über verschiedene Förderprogramme Geld aus der EU zurückbekommen, rund 10 Milliarden Euro. Damit bleibt Deutschland der größte Nettozahler der EU. Allerdings, betont Alexander Winterstein, Kommissionssprecher für den Haushalt, gäbe es auch noch indirekte Rückflüsse.
Wenn mit europäischen Fördermitteln in Polen eine Brücke gebaut wird, dann kommen da auch deutsche Maschinen zum Einsatz. Es wird deutscher Beton verwendet. Deutsche Ingenieure, deutsche Fachkräfte arbeiten daran mit. Das heißt, jeder Euro, den Deutschland einzahlt in das Budget, kommt letztlich auf indirekte Art und Weise wieder in die deutsche Wirtschaft zurück.
Die EU-Kommission muss jedenfalls für die deutsche Beteiligung werben. Denn nach dem Brexit wird eine Lücke im EU-Haushalt klaffen. Netto zahlt Großbritannien 10 bis 11 Milliarden Euro ein. Dazu kommen neue Aufgaben für Europa im Bereich Migration, Verteidigung und Digitales. Deshalb hat die EU ein Reflexionspapier veröffentlicht, das Haushaltskommissar Günther Oettinger Ende Juni vorgestellt hat.
Da ist zuallererst Fresh Money gefragt. Und deswegen werden wir im Lauf der Debatte bei Brexit einen Mix aus Kürzungen, Umschichtungen, Einsparungen und etwas neuem Geld den Mitgliedstaaten vorschlagen.
Ingeborg Gräßle, Europaabgeordnete der konservativen EVP-Fraktion, ist da skeptisch. Sie fordert als Haushaltskontrolleurin, eher auf eine kluge Auswahl und Planung der Projekte zu achten.
Wir haben doch jetzt schon das Problem, dass Gelder, die bereitstehen, überhaupt nicht abfließen. Deswegen möchte ich schon darauf hinweisen, es wäre wichtig, dass man mal anfängt mit einer Bedarfsanalyse, bevor man die Forderung nach mehr Geld erhebt. Mehr Geld, das ist für mich völlig klar, wird unser Problem von Investitionen nicht lösen.
Wenn die EU ihr Budget für den Zeitraum ab 2021 aufstellt, verspricht das also interessante Diskussionen. Sie beginnen bereits im nächsten Jahr.
Wer sich in Deutschland über steigende Immobilienpreise ärgert, der sollte sich nicht mit einem Chinesen unterhalten. In Metropolen wie Shanghai, Shenzhen oder Peking werden inzwischen Quadratmeterpreise aufgerufen, die selbst die Preise in den teuersten europäischen Metropolen in den Schatten stellen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann die Blase platzt, meint Steffen Wurzel in Shanghai.
Der Immobilienmakler Zhu Yu steht in seinem Geschäft im Shanghaier Innenstadtviertel Jing'an. Er deutet auf die rund 20 ausgedruckten Wohnungsanzeigen, die in seinem Schaufenster hängen. Der Durchschnittspreis für einen Quadratmeter liegt in diesem Stadtteil bei rund 12.000 Euro. Das gilt für bereits genutzten Wohnraum und für Altbauten. Neubauten gehen hingegen für rund 19.500 Euro weg. Eine 100 Quadratmeter Neubauwohnung im Zentrum Shanghais kostet also im Schnitt etwa 2 Millionen Euro. Wobei solch ein Neubau qualitätsmäßig bei weitem nicht die Standards erfüllt, die man in Berlin, Hamburg oder Köln erwarten würde. Meine Wohnung hat rund 1 Million Euro gekostet, sagt der Mitte-30-jährige Lü Kang. Angezahlt habe ich rund 30%. Inklusive Steuern und Gebühren habe ich also etwas mehr als 300.000 Euro angezahlt. Lü Kang arbeitet im Management einer französischen Luxusartikelmarke und lebt mit Frau und Kind in Shanghai in der Wohnung, die er vergangenes Jahr gekauft hat. Das Geld für die Anzahlung damals kam größtenteils aus dem Gewinn, den er und seine Frau beim Verkauf von zwei kleineren Wohnungen gemacht haben, die beide vorher besessen hatten. Eine für China typische Geschichte, sagt Oliver Rui, Professor an der China Europe International Business School in Shanghai. In den vergangenen 10 Jahren haben sich die Immobilienpreise in Shanghai verzehnfacht. Chinesen leben in dem Glauben, dass Immobilienpreise ausschließlich steigen können. Sie würden ihre Ersparnisse jederzeit eher in Immobilien stecken, als das Geld auf ein Sparkonto zu packen, weil sie mit Immobilien die Inflation ausgleichen können. Der Hauptunterschied zwischen dem Immobilienmarkt in Deutschland und China ist, in Deutschland wollen sich Käufer den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen. In China geht es in erster Linie um Geldanlage und Spekulation. Vom Standpunkt eines Wirtschaftswissenschaftlers kann ich sagen, wir haben in China eine Immobilienblase. Alle drei Kriterien liegen vor. Erstens, die Relation zwischen Immobilienpreis und Einkommen ist sehr hoch. Zweitens, auch das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Mietpreis ist sehr hoch. Und drittens, es gibt viel Leerstand. Vor allem in mittelgroßen und kleineren chinesischen Städten stehen viele Neubauten chronisch leer. In großen Ballungszentren wie Shanghai, Peking oder Shenzhen hingegen ist Wohnraum trotz der hohen Preise knapp. Für ganz China gilt, der Staat befeuert den Run auf Immobilien, Wirtschaftsprofessor Oliver Rui. Viele Provinzregierungen erzielen die Hälfte ihrer Einnahmen durch den Verkauf von Grund und Boden. Sie brauchen viel Geld für die ganzen Infrastrukturprojekte. Dieses Geld haben sie nicht. Woher bekommen sie es? Sie verkaufen Grundstücke. Wann die chinesische Immobilienblase platzen wird, will auch Rui nicht mutmaßen. Teurer als in Deutschland werde es aber auf jeden Fall bleiben. Im Bewusstsein von Chinesen ist tief verwurzelt, dass eine Familie über den Besitz von Wohneigentum definiert ist. Diese Mentalität trägt dazu bei, dass das Immobilienpreisniveau hoch bleiben wird. Der Shanghaier Familienvater Lü Kang bestätigt das. In den Köpfen der meisten Chinesen misst sich Erfolg an dieser einen Frage. Besitzt du eine Wohnung in der Stadt, in der du wohnst? Das bedeutet nämlich, du kannst dort bleiben, dir einen seriösen Job suchen und eine Familie gründen. Eine Wohnung zu kaufen ist also unvermeidlich.
Argentinische Steaks, die sind immer noch die saftigsten der Welt, aber abstruse politische Eingriffe haben dafür gesorgt, dass sie in Europa kaum noch auf den Tellern landen. Von 10% Weltmarktanteil stürzten die argentinischen Fleischausfuhren auf 2% ab. Jetzt wollen Argentiniens Rinderbarone die verlorenen Marktanteile wieder zurückerobern. Dabei ist auch Argentinien längst auf dem Weg zur Massentierhaltung. Immer weniger Rinder ziehen wirklich grasend durch die Pampas. Ivo Maruschik berichtet.
So wie eine Frau zum Friseur geht, machen wir sie für die Ausstellung schön. Das Fell wird sauber gemacht und gekämmt. Auf den Laufsteg werden hier bei der großen Landwirtschaftsausstellung von Buenos Aires Rinder geschickt, Stiere wie Kühe. Auf ihre Rinder und natürlich das Rindfleisch sind die Argentinier nach wie vor mächtig stolz. Wenn ich in Europa bin, dann kann ich kein Rindfleisch essen. Huhn, Fisch oder Schwein vielleicht, aber kein Rind. Es schmeckt ganz anders und es ist zäh, ganz anders als unser Fleisch. Sagt Tuani Hoffmann, eine der wenigen Frauen im Rinderzuchtgeschäft. Mit 700 Rindern ist sie nach argentinischen Maßstäben eher noch Kleinbäuerin. Wenn ein Tier am Montag geschlachtet wurde, hast du es am Mittwoch auf dem Teller. In Europa muss das Fleisch erst 3 Wochen reifen und es kommt von künstlich gemästeten Tieren. Das schmeckt einfach nicht. Deswegen kippt ihr in Europa ja Soßen auf das Fleisch. Während für ein argentinisches Steak ein bisschen Salz völlig reicht. Die Steaks aus den Weiten der Pampa haben zu Recht einen fantastischen Ruf. Auf europäischen Tellern sind sie allerdings im Moment fast gar nicht mehr zu finden. Das liegt an der früheren Regierung von Präsidentin Kirchner. Die hatte den Export eingeschränkt, damit das Fleisch für die Argentinier günstig bleibt, was nur zum Teil funktioniert hat. Aber dafür hat diese protektionistische Politik die stolze Viehwirtschaft des Landes regelrecht abgewürgt. Argentiniens Fleischexport ist um 2/3 eingebrochen. Der Rinderbestand ist von ungefähr 60 auf etwas mehr als 45 Millionen Tiere gefallen. Wo früher Rinder grasten, findet man heute endlose Sojafelder. Viehzucht findet nur noch auf den schlechteren Böden statt, denn die wichtigsten und fruchtbarsten Flächen hat der Ackerbau übernommen. Und wo es noch Rinder gibt, werden sie nicht mehr wie früher frei auf riesigen Weideflächen gehalten. Immer mehr Bauern gehen zur Masthaltung über. Die Tiere werden in großen Gehegen gehalten, wo sie keinen Auslauf haben, aber mit Kraftfutter schnell Fett ansetzen, mehr als 1 Kilo am Tag. Es geht um die Zeit und die Kosten. Gemästete Tiere werden viel schneller schlachtreif, sagt Jonathan Dialdi. Und der Geschmack? Da komme es doch eigentlich mehr auf die Rasse an, sagt er, um dann doch zuzugeben. Ja, es gibt einen kleinen Geschmacksunterschied. Erst seit 2016 darf übrigens auch Fleisch aus Masthaltung in die EU importiert werden. Wir untersuchen gerade die Konsumgewohnheiten in Europa und wollen auch wieder die Werbetrommel rühren. Wir wollen mit dem argentinischen Fleisch zurück nach Deutschland und in die anderen EU-Länder, sagt Ulysses Forte, der Präsident des Instituts für die Promotion des argentinischen Rindfleischs. Aber ob das gelingt, ist völlig offen. Längst haben andere Lieferanten wie Uruguay und Brasilien die Märkte übernommen, die Argentinien leichtfertig aufgegeben hat. Die Konkurrenz produziert auch billiger und das Qualitätsargument verliert an Gewicht, seit Argentiniens Rinder nicht mehr nur auf der Weide grasen.
Das war ein Beitrag von Ivo Maruschik und das war's auch für diese Woche in unserem Wirtschaftspodcast. In der Technik war Simon Berghahn, mein Name ist Rolf Wenkel. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.